man muss sich eben nicht so vorstellen, da sitzen Menschen in einem Zuschauerraum vor einem Vorhang, der Vorhang geht auf, SchauspielerInnen treten auf, treten ab, sagen einen Text, Vorhang geht zu und der Abend ist vorbei, sondern es ist eben sehr, sehr viel komplexer. Wir alle erleben die große Diskussion über künstliche Intelligenz einerseits, aber natürlich auch über Mensch-Maschine-Interaktion. Das wird das Riesenthema sein, das Ziel dieses wirklich innovativen Masters. Menschen aus eher technisch orientierten Berufsbildern verbinden mit Leuten, die aus künstlerischen Studiengängen kommen. Warum benutze ich einen Text? Warum benutze ich ein bestimmtes Mittel, um eine künstlerische Aussage auszudrücken? Das ist die Kernfrage. Und das ist auch genauso die Kernfrage auch heute noch für mich. Warum brauchst du ein bestimmtes digitales Tool? Ist es wirklich notwendig, um deine eigentliche Aussage zu transportieren? Ein Theater ist letztendlich ein sozialer Ort und nichts, was irgendwo abgeschieden passiert, sondern es ist ein Ort der Reflexion, was uns zusammenhält, was uns nach vorne bringt, was uns begeistert, was uns betrübt.
Bühne frei, der Theater Dortmund Podcast.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin heute mal wieder in der Akademie für Theater und Digitalität. Hatte ich ja schon in ein paar Folgen gesagt, dass ich hier immer sehr gerne bin. Ich bin hier wieder in dem Neubau am Hafen. Hier gibt es irgendwie immer was zu sehen. Hier passiert immer super viel. Deswegen freue ich mich immer sehr, hier zu sein und auch mal ein bisschen rauszukommen aus dem Theater. Und ich sitze hier heute mit Michael Eickhoff. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hallo, grüße dich.
Auf der Website steht, dass seine Tätigkeit hier in der Akademie Dramaturgie und internationale Vernetzung ist. Jetzt habe ich ja schon einige Folgen aufgenommen und betreue ja auch die Akademie so ein bisschen marketingtechnisch, beziehungsweise arbeite ja mit deiner Kollegin Simone Janke sehr eng zusammen. Und unter internationale Vernetzung kann ich mir ein bisschen was vorstellen, weil ich ja so weiß, was die Akademie alles macht und ja auch eine große Strahlkraft auf der ganzen Welt hat sozusagen. Aber wie genau passt Dramaturgie hier in die Akademie rein? Was genau sind hier deine Aufgaben?
Ich versuche mal kurz zu antworten. Das ist nicht so ganz leicht. Das ist so eine Mischbezeichnung und bildet genau genommen nicht nur das ab, was ich tue an der Akademie für Theater und Digitalität, ist aber ein Teil dessen. Dramaturgie ist, ich bin eigentlich Schauspieldramaturg seit 2003. 2005 habe an verschiedenen Institutionen gearbeitet und diesen Begriff der Dramaturgie, die Tätigkeit in diesem Berufsfeld immer bezogen auf das Theater oder auf das Ensemble, mit dem ich gearbeitet habe, auch angepasst. Das heißt, Dramaturgie ist im Prinzip ein Begriff oder ein Berufsfeld, das sehr, sehr weit ist, was sich auf der einen Seite, wenn man ganz klassisch guckt, aus dem Schauspiel kommt, wenn man sehr viel mit Texten arbeitet beispielsweise, aber auch Texte schreibt für die Öffentlichkeitsarbeit, aber auch eben sehr, sehr viel mit dem Ensemble oder mit den Schauspielenden gemeinsam auf den Proben sitzt und mit ihnen probiert, überlegt, ob das eine gute Probe war oder was an der Probe, am Probenprozess verändert werden müsste. Das sind aber nur drei sehr kleine Ausschnitte aus der Dramaturgie beziehungsweise aus der Arbeit der Dramaturgie. Im Bereich der digitalen Künste und in diesem Feld arbeite ich hier an der Akademie, ist das Feld sehr, sehr viel weiter gefasst. Es betrifft im Prinzip die Begleitung von Menschen, die im Schnittfeld zwischen Kunst und Technologie im Prinzip versuchen, neue Narrative zu entwickeln. Das beschreibt aber in dem Moment zugleich, weil wir hier an der Akademie im Prinzip mit allen Formen von digitalen Technologien für alle Formen der digitalen Künste oder aller Formen der darstellenden Künste arbeiten, forschen und entwickeln, umfasst das im Prinzip eine sehr, sehr große Bandbreite an künstlerischer Beratung, würde ich mal im weitesten Sinne sagen.
Willst du dazu kurz Beispiele geben zu den verschiedenen Bereichen, wenn du sagst, alle Formen der darstellenden Künste oder Künste?
Auch das ist wieder eine schwierige Frage, sehr komplex. Ich war mit der ersten Antwort noch gar nicht fertig. Ja. Wir kommen darauf nochmal zurück. Das bedeutet im Kern eigentlich immer die Frage danach zu stellen, was ist eigentlich der Text oder was ist eigentlich die Erzählung? Und wenn man die digitalen Künste anguckt, dann stellt man eben fest, dass das eben gar nicht so genau zu beschreiben ist, was denn eigentlich aufgeführt wird. Seitdem ich im Bereich des Digitalen arbeite oder im Bereich der digitalen darstellenden Künste, stelle ich immer wieder fest, dass sich eigentlich der Begriff dessen, was wir als Kunstwerk bezeichnen, radikal ändert. Das heißt, man muss sich eben nicht so vorstellen, da sitzen Menschen in einem Zuschauerraum vor einem Vorhang, der Vorhang geht auf, SchauspielerInnen treten auf, treten ab, sagen einen Text. von geht zu und der Abend ist vorbei, sondern es ist eben sehr, sehr viel komplexer. Es können durchaus narrative Strukturen sein, die eben gar nicht mehr linear zu erzählen sind, sondern vielleicht kreisförmig, vielleicht rhizomartig innerhalb eines Netzwerks, die sozusagen durch Einflüsse von außen oder durch die Spielenden selber einen anderen Handlungsverlauf nehmen können. Mhm. Wie gestaltet der sich aber? Wie sind beispielsweise die Einflussmöglichkeiten von uns als Publikum, als außenstehenden Personen zu gestalten? Wie sind die Einflussmöglichkeiten auch der Spielenden selber auf der Bühne zu betrachten? Okay. Mhm. Das betrifft im weitesten Sinne eigentlich die Frage, worum geht es? Was erzählen wir eigentlich mit digitalen Tools? Und das ist im Kern erstmal gar nichts anderes als das, was sonst auch im Schauspiel, in der Oper oder im Tanz erzählt wird, sondern die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, sind viel umfassender, vielfältiger in gewisser Weise, lösen aber die alten Erzählformen gar nicht ab, sondern sie erweitern in gewisser Weise das Feld der darstellenden Künste. Kurzum, wenn man als Dramaturg in den digitalen Künsten oder in den digitalen darstellenden Formen arbeitet, hat man mit sehr viel mehr Möglichkeiten der Gestaltung, der künstlerischen Gestaltung zu tun, als im klassischen Theater. Und das gilt es in gewisser Weise einfach so mit einzubeziehen. Und das ist, glaube ich, die Kernfrage jeder dramaturgischen Arbeit, die Frage zu stellen, warum benutze ich einen Text? Warum benutze ich ein bestimmtes Mittel, um eine künstlerische Aussage auszudrücken? Mhm. Das ist die Kernfrage. Das habe ich damals Schauspielenden immer wieder gestellt, auch Regisseuren. Warum möchtest du die Szene so inszenieren? Mhm. Was willst du damit erzählen? Was willst du damit ausdrücken? Und das ist auch genauso die Kernfrage auch heute noch für mich. Warum brauchst du ein bestimmtes digitales Tool? Ist es wirklich notwendig, um deine eigentliche Aussage zu transportieren oder nicht? Denn nur Technik um der Technik willen muss man nicht machen. Das ist langweilig. Dann beweist man nur, dass Technik etwas kann, aber nicht, dass uns Schauspielkunst im tiefsten Sinn eigentlich wirklich auch berühren kann. Mhm. Egal, ob auf einer intellektuellen, emotionalen oder körperlichen Ebene.
Wie kann ich mir deinen Tag hier so vorstellen? Den kann man wahrscheinlich überhaupt nicht beschreiben. Also es gibt wahrscheinlich gar keinen Tagesablauf, der irgendwie immer gleich ist. Du bist ja auch viel unterwegs, aber was sind so grob deine konkreten Aufgabenfelder, würdest du sagen?
Ja, dann gibst du mir da eine wunderbare Möglichkeit, nochmal auf die Erweiterung der ersten Frage oder ersten Antwort zurückzukommen. Es hat eben in dieser ganz konkreten Beratung, beispielsweise mit Schauspielenden, mit regieführenden Kräften, aber auch mit Leuten aus den technischen Bereichen, viel weniger zu tun, als ich das am Anfang gedacht habe. Okay. Mein Arbeitsalltag besteht sehr, sehr viel darin, Dinge zu konzipieren. Das heißt auch Menschen zusammenzubringen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das kann aus dem wissenschaftlichen Feld sein, genauso aus dem künstlerischen, zum kleineren Teil auch aus dem kulturpolitischen oder aus dem wirtschaftlichen Bereich. Das heißt, meine Aufgabe hier umfasst sehr, sehr viel mehr als die Frage der ganz künstlerischen Beratung von Menschen zwischen Kunst und Technologie, sondern sie geht viel stärker, viel weiter im Prinzip auch darauf hinaus, zu überlegen, welche nächsten Forschungsprojekte können wir hier initiieren. Wer kann daran teilhaben? Welche Institutionen bindet man zusammen? Woher bekommt man das Geld dafür? Das heißt, es ist eine große Bandbreite an Überlegungen, wie Projekte konzipiert werden, wie sie finanziert werden und letztendlich dann auch, wie sie umgesetzt werden. Also ich bin sozusagen von der Idee bis zur Abwicklung eines Forschungsprojektes mit beteiligt. Genau. Mhm.
Wir sind jetzt hier gerade in das Gebäude reingekommen und unten saß eine Gruppe junger, ich glaube KünstlerInnen wahrscheinlich. Hast du die quasi dann, also ist das auch so ein Forschungsprojekt, was du dann akquiriert hast? Würdest du vielleicht mal an dem Beispiel dieser Gruppe einfach mal festmachen?
Das ist ein Ausdruck eigentlich einer längeren Kooperation. Das Theater Dortmund mit seinen 6 Sparten ist Teil der European Theatre Convention, das größte europäische Theaternetzwerk mit insgesamt rund 70 Theatern aus dem ganzen europäischen Kontext. Ein Theater aus Italien, Teatro Stabile, hat eine Schauspielschule. Mhm. Und diese Schauspielschule mit der künstlerischen Leitung hat uns gefragt, da sie ihr Curriculum, wie man Schauspielende sozusagen ausbildet, gerne aufbrechen, erweitern wollen, um mit digitalen Tools auch spielen zu können, hat uns gefragt, könnt ihr nicht mal den dritten Jahrgang unserer Schauspielschule hospitieren lassen, beziehungsweise mit denen etwas gemeinsam entwickeln. Das ist jetzt ein längerer Prozess gewesen. Seit 3-4 Monaten haben wir darüber gesprochen, wie man das machen kann, haben uns ein Konzept überlegt. Und jetzt haben wir so ein bisschen Goldoli im Winter, heute im Schnee. Wir haben den ersten Schneemann heute draußen vor der Akademie gebaut. Das war ganz, ganz schön. Und man merkt so, dass die jungen Leute, die bisher kaum Erfahrung im Coding haben und in den allerseltensten Fällen eine VR-Brille aufgehabt haben, durchaus Freude vor allen Dingen eine große Fantasie und Begeisterung, vor allen Dingen jetzt seit 3 Tagen sind sie hier an den Tag legen, um mit verschiedenen digitalen Tools zu arbeiten. Wir haben dieses Konzept über 1-2 Monate entwickelt, was man mit den jungen Leuten machen müsste. Also wie kann man beispielsweise die Bewegungsabläufe ihrer Körper mit dem Body bzw. Motion Capturing aufnehmen, wie kann man sie verfremden, wie kann man aus ihren Körpern letztendlich einen virtuellen Zwilling, einen Avatar erzeugen, wie können ihre Gesichter abgenommen werden, wie können ihre Gesichter auch bearbeitet werden, sie auf die Avatare gemappt werden, um dann letztendlich auch in einer virtuellen Umgebung zu spielen. Und das letztendlich, und das ist ganz toll, weil es im Prinzip das Spiel, die Schauspielkunst der Schauspielenden auf der einen Seite verbindet mit der Idee, wie bringe ich denn Kunst und Technologie eigentlich zusammen? Was möchte ich denn eigentlich erzählen? Es gab einen Ausgangstext, an dem wir gearbeitet haben, dann die Gruppe geteilt in 2 unterschiedlich starke Gruppen. Und jetzt werden wir in 2 Tagen ganz gespannt sein, wenn sie mit ihrer ersten Idee sozusagen dann hier bei uns in der Akademie zeigen werden, wir diskutieren werden, was sie denn in dieser Woche gelernt haben, was sie für ihren weiteren beruflichen Weg mitnehmen können.
Richtig cool. Vor allem jedes einzelne dieser Themen wäre ja schon spannend für Studierende in dem Fall. Aber hier gibt es ja einfach so viele Möglichkeiten auf so, ich sag mal, engem Raum. Ich meine, das ist ein großes Gebäude, aber das hat man ja sonst einfach nicht, diese Möglichkeiten. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier alle neugierig und begeistert sind.
Vielleicht eins noch, das ist, weil das so die Kernaufgabe, glaube ich, der Akademie auch nochmal ganz gut beschreibt. Das, was wir seit 2019, 2020, seit unserer Gründung erleben, zunächst im alten Gebäude, noch im Theater und jetzt eben auch hier im Neubau, ist im Prinzip die Überlegung, welche Teilbereiche des Theaters eigentlich die Digitalisierung umfassen muss. Mhm. Und deswegen freut uns das so sehr, dass eben nicht nur regieführende Personen aus den Regieschulen zu uns kommen, sondern eben auch Schauspielende, die für sich die Frage mitbringen, wie können wir denn unsere Kapazitäten, unser Skillset eigentlich ein Stück weit erweitern. Und eben auch das Theater von morgen in dieser Erweiterung ihrer Fähigkeiten auch mitgestalten. Das bedeutet auf einer institutionellen Ebene nämlich auch, sich zu fragen, sind denn die Inhalte, die wir lernen, sind die Dinge, die wir vermitteln, die wir lernen sollen, sind das immer noch die aktuell notwendigen oder müssen wir unser Curriculum ein Stück weit verändern? Sind die Schauspielschulen auf der einen Seite, aber das betrifft eben ganz genauso eben auch die Theater an sich. Ja. Wie wollen wir unser Theater ein Stück weit erweitern für Erzählweisen, Texte, Technologien der Zukunft?
Einen konkreten Plan dafür gibt es ja mit der Akademie, aber da kommen wir gleich zu. Schauen wir erst nochmal zurück. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, dass du dem Theater Dortmund ja schon länger verbunden bist. Du warst 10 Jahre lang Dramaturg bzw. auch Chefdramaturg hier am Schauspiel Dortmund. Und wie bist du in Dortmund gelandet? Ich habe gesehen, dass du unter anderem auch in Paris studiert hast. Warum Dortmund?
Ist eine lange Geschichte. Ich habe angefangen im Theater so wie jeder junge Mensch, meistens in einer großen generationellen Spanne zu Menschen, die schon wissen, wie das Theater funktioniert. Das war damals in Bonn. Intendant und auch der stellvertretende Intendant waren gefühlt 20, 25 Jahre älter und wussten, wie das Theater funktioniert. Wir haben uns damals unter den Assistierenden und den jungen Regisseurinnen und Regisseuren immer wieder gefragt, aber was ist denn unsere Ansicht auf das Theater, auf die Institution, auf die Form? Und die Frage, wie produziert man packende Kunst, wie kann man das Theater packend erzählen? Und dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man sich sehr, sehr schnell zusammentut und überlegt, jetzt wissen wir, wie das Theater funktioniert, lass uns doch mal selber eins übernehmen. Und das hat, ich glaube, 3 oder 4 Jahre gedauert und bin dann mit einem Regisseur, Kai Voges, damals losgezogen. Wir haben, ich glaube, 2 Bewerbungen geschrieben für 2 verschiedene Häuser und waren dann 2-mal eingeladen. Interessanterweise auch wirklich 2-mal eingeladen zu einer Schlussrunde und in Dortmund hat es dann geklappt. Genau. Oh, ja. Und das war sozusagen der Grund. Man fragt da nicht gerade so ganz groß danach, warum es Dortmund ist, sondern schaut eher, ist es eine Region, sind das Menschen, von denen man zunächst erstmal annehmen kann, dass man für einen bestimmten Menschenschlag, eine Mentalität von Menschen auch ein Theater machen kann, machen möchte, hat man dieser Stadt auch was zu erzählen. Und das dachten Kai und ich damals sehr wohl und hatten dann wirklich auch das große Geschenk, hier 10 Jahre sein zu dürfen und dieses Theaterschauspiel hier 10 Jahre lang gestalten zu können, mit dem Ensemble natürlich.
Das heißt, du warst erst Regieassistent, wenn ich es richtig rausgehört habe, und genau, dann Dramaturg, Chefdramaturg.
Ja, Dramaturgie ist dann doch noch ein bisschen interessanter als meine Ansicht. Das sagen Regisseure natürlich anders.
Genau.
Aber es hat eben sehr, sehr viel mehr eigentlich mit der Gestaltung zu tun oder mit dem Arbeiten im Hintergrund, was mich immer sehr fasziniert.
Ja, aber auch in dem Sinne im Vordergrund, dass man ja auch mit dem Publikum agiert zum Beispiel.
Das stimmt. Natürlich schon viel mehr. Ich muss dann immer das in gewisser Weise vermitteln, was die regieführenden Kräfte dann vorne verbocken oder anrichten oder was auch immer. Aber in der Tat, nein, das ist auch etwas, was in der Tat sehr, sehr spannend ist. Also ich habe diesen Kontakt zum Publikum immer sehr geliebt, im Gespräch, im Austausch zu sein, weil ein Theater ist letztendlich ein sozialer Ort und nichts, was irgendwo abgeschieden passiert, sondern es ist ein Ort der Reflexion. Was wir denn als Menschen in einer Gesellschaft, was uns zusammenhält, was uns nach vorne bringt, was uns begeistert, was uns betrübt und über all diese Fragen, diese komplexen Fragen, nicht nur Rechenschaft abzulegen, das meine ich gar nicht so sehr, sondern dafür auch gute Erzählweisen zu finden und auch Fragestellungen in eine Stadtgesellschaft zu tragen, das hat uns und mich damals immer sehr fasziniert.
Jetzt bist du hier in der Akademie für Theater und Digitalität und du hast die Akademie ja auch mit aufgebaut. Magst du einmal erzählen, nach welchem Impuls ihr euch damals überlegt habt, die Akademie zu gründen oder wie ihr auf diese Idee kamt, wie die Idee so entstanden ist, wie du damals beteiligt warst und ja vielleicht auch, warum du dich dafür entschieden hast, dann hier zu arbeiten in einer nicht ausspielenden Sparte und nicht weiterhin in einer ausspielenden Sparte. Das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal.
Also das, was uns als künstlerisches Team damals ausgezeichnet hat, war, glaube ich, war nie dieselbe Frage nochmal zu stellen oder auf eine andere Frage dieselbe Antwort zu geben. Das heißt auch immer nach neuen Erzählweisen zu schauen. Und ab einer bestimmten Stelle unserer Zeit in Dortmund, so um 2013, stellten wir fest, dass wenn wir über unsere Gegenwart erzählen wollen, dass manche Texte einfach nicht mehr taugen. Die sind als etwas, was auf uns gekommen ist, was es zu bewahren gilt, absolut spielenswert und haben ihre Berechtigung. Allerdings ist es so, dass wenn wir über komplexe Zusammenhänge, über ein globales Finanzsystem, Flüchtlingsbewegungen im Mittelmeer, Waffenhandel und so weiter sprechen, dann hilft uns ein Text von Schiller oder Goethe nicht zwingend weiter. Das heißt, es gab immer den Versuch, nach neuen Texten zu schauen, auch in diesem Zusammenhang darüber nachzudenken, wie müssen wir denn diese neuen Texte auch auf die Bühne bringen. Und zugleich gab es ein großes Interesse, es ist ein zweiter Strang, ein großes formales Interesse für die Erweiterung der Grenzen dessen, was eigentlich ein Stück Schauspielkunst auch bedeuten kann. Was sind die Annäherungen beispielsweise an installative Künste, an visuelle Künste? Wie kann man Texte produzieren, die aus eher einem investigativen Impuls heraus mit Journalisten und Journalistinnen produziert werden? Wie arbeitet man mit aktivistischer Kunst? Also kurzum die Fragestellung, der Ansatz, eigentlich Kunst so breit wie möglich oder das Theater so breit wie möglich aufzustellen, hat uns sehr interessiert. Daraus ist dann irgendwann die Beschäftigung mit digitalen Tools geworden in ihrer ganzen Bandbreite. Und da an einem bestimmten Punkt haben wir immer wieder festgestellt, dass es für die Erforschung, Entwicklung letztendlich von digitalen Tools für die darstellenden Künste mehr Zeit, mehr Raum, mehr Geld braucht. Mhm. Und diese Trias sozusagen haben wir gemerkt, wir müssen im Prinzip vor den Proben anfangen, Dinge zu entwickeln. Wir müssen im Prinzip zusätzlich Geld in die Hand nehmen, wenn wir bestimmte Skillsets innerhalb der Mitarbeitenden schafft, aber auch an Hardware-Systemen sozusagen nicht vorrätig haben. Wir brauchen mehr Geld und wir brauchen einfach auch einen Raum dafür.
Ja.
Und das war der Impuls, Gründungsimpuls für die Akademie, sind dann losgelaufen, haben große Konferenz im Februar 2018, also vor 7, 8 Jahren gemacht und haben dort auch ein Modell eines zukünftigen Gebäudes, einer Akademie präsentiert und hatten Geldgeber eingeladen von Bund, Land und auch aus der Kommune. Und alle haben sich vor den Kriegen, vor der Pandemie dafür entschieden, ja, wir machen das. Das hört sich nach einer wegweisenden Idee an. Das war der Gründungsimpuls für die Akademie. Und ein Teil ist natürlich sehr spannend und begleitet uns auch sehr stetig. Wahrscheinlich begleitet er uns auch in diesem Gespräch noch ein bisschen. Der Impuls letztendlich nach neuen Berufen zu schauen, die diese Entwicklung in gewisser Weise, diese Erweiterung der darstellenden Künste auch ein Stück weit mit begleiten können. Also was sind die neuen Berufe fürs Theater?
Und warum hast du dich dafür entschieden, hier in der Akademie zu arbeiten?
Eine Mischung aus privaten Gründen und auch beruflichen. Einerseits ist es spannend und hatte für mich auch immer den Anreiz, den Verdacht, mit vielen Menschen, die ich bisher nicht kenne aus ihren Berufen, zusammenzukommen und mit diesen Menschen gemeinsam über Kunst zu sprechen. Denn meistens ist auch eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Also mit Menschen, die nicht aus dem Theater kommen, über Kunst zu sprechen, ist meistens interessanter als mit Leuten aus dem Theater, weil Theaterleute wissen meistens, was sie können, was sie mögen und was sie nicht mögen. Und die Fragen, die von anderer Seite kommen, sind häufig direkter, unmittelbarer, schwerer zu beantworten. Das hat mich immer mehr gereizt. Und genauso ging es im Prinzip auch mit den, ja, mit den digitalen Künsten oder der digitalen darstellenden Kunst auch. Das Spektrum dessen, was mir entgegentritt als Vorstellung, ist viel größer. Dass die Vorstellung auch über verschiedene Ideen von Theater ist sehr viel breiter, wenn man im internationalen Kontext arbeiten darf. Das hat mich als Versprechen 2019, 20 sehr gereizt. Und dann war für mich auch klar, ich möchte die Stadt nicht verlassen, weil ich Familie habe, und hat sich in dem Sinne für mich nicht aufgedrängt, mit Kai nach Wien zu gehen.
Ja. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dass es auch immer darum geht, neue Berufe oder Berufsfelder zu entwickeln, zu entdecken. Genau, und dass man da natürlich auch immer mit Digitalität mitgehen muss. Und ein Grund, warum wir hier sitzen, ist, dass jetzt 2025 ein besonderes Jahr für die Akademie ist, kann man so sagen. Denn bisher gab es hier ja immer Fellowships, davon haben die treuen Zuhörenden auch schon viel gehört. Die gibt es ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Nur mal ganz kurz, die Fellowships, da konnten quasi Forschende aus aller Welt, künstlerisch Forschende, eben hier die Ressourcen der Akademie dafür nutzen, um, wie gesagt, künstlerisch zu forschen. Haben wir ja gerade schon angesprochen, was es da alles für Möglichkeiten hier gibt. Also genau, die ganzen Ressourcen konnten genutzt werden, die Räume. Und das ging immer 6 Monate lang und dann fing wieder ein neues Fellowship an. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja, 5 Monate genau international ausgelesen durch eine Jury, die nicht wir bestimmt haben oder deren Ergebnis nicht wir bestimmt haben, sondern eine externe Jury, was sehr wichtig war. Und was, glaube ich, auch sehr entscheidend ist, dass es im Prinzip im Kern die künstlerische Forschung durch die internationalen Fellows hat immer wieder eine Art Ensemble-Gedanken kreiert. Mhm. Das heißt, es waren immer zwischen 5 bis 11, 12 Leuten gleichzeitig am selben Ort, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und dadurch wie so eine Art Semesterzusammenhang konstruiert haben, der eben auch über das Ende des jeweiligen Fellowship-Semesters hinaus zusammengehalten hat. Wir haben dann immer wieder dafür Sorge getragen, Leute auch einzuladen, nach dem Abschluss der Fellowships sie auch weiter zu vermitteln in Workshop-Situationen, Lehrenden-Situationen, in künstlerische Projekte und so weiter und so weiter. Und stellen dadurch fest, dass dieser Zusammenhalt dieser 70 Leute, die seit 2019 bei uns gewesen sind, extrem eng ist. Also das ist, man informiert sich gegenseitig untereinander, fragt, was machst du denn? Und das hat einen unglaublichen Impuls auch, nicht nur für die deutschsprachige Szene gegeben. Es gibt Spartengründungen an verschiedenen Theatern im Bereich des digitalen, Mülheim einerseits, aber auch in Gelsenkirchen. In Augsburg gab es das quasi parallel zu uns, aber eben auch in Nürnberg, an der Burg gibt es eine neue Sparte und so weiter. Das sind erfreuliche Bewegungen, die zum Teil eben auch mit unseren Fellows zu tun haben. Zum Teil bringen wir in diese Spartengründung aber auch unsere Alumni sozusagen mit hinein.
Ah, cool. Genau. Okay. Und bei den Fellowships war es ja so, dass jedes Fellowship aber, also es gab diesen Ensemble-Gedanken und Zusammenhalt, aber trotzdem hat ja jedes Fellowship für sich geforscht an anderen Themen. Und die gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber warum dieses Jahr so besonders ist, auf diesem Sommer oder Sommersemester startet der Studiengang Theater and Digitality zum ersten Mal als gemeinsamer Studiengang mit der Fachhochschule Dortmund. Das ist ein englischsprachiger Masterstudiengang und das ist halt total was Besonderes, dass ihr das als Sparte unseres Theaters gemeinsam hier mit der Fachhochschule ins Leben gerufen habt. Und der theoretische Teil wird ja an der Fachhochschule passieren und der praktische Teil wird hier passieren. Möchtest du was inhaltlich zu dem Studiengang sagen? Genau, was genau ist das für ein Studiengang? Weil es ja schon echt, ja, eine ganz besondere Neuigkeit.
Das ist es, genau. Wir sagen auch immer wieder gern, es ist das längste Kooperationsprojekt, was wir haben, was am längsten gedauert hat, bis wir endlich den Kooperationsvertrag unterschreiben durften. Im ausgehenden Jahr 24, unterschrieben von der Rektorin Professor Tamara Apel einerseits, von Herrn Westphal andererseits, aber eben auch von Tobias Ehinger und Markus Leubers, unserem Direktor der Akademie. Das ist wirklich großartig, dass es passiert, und erfreut uns über die Maßen, denn einerseits ist es so ein Meilenstein, ja, eines langwährenden Projektes, was auch zwei Rektoren sozusagen überdauert hat, der Fachhochschule. Was großartig ist, dieser Durchhaltewille. Und andererseits glaube ich, und das ist der viel zwingendere Punkt als die lange Dauer, ist natürlich das Ziel dieses wirklich innovativen Masters. Es gibt in dieser Konstellation, gibt es eigentlich genauso wie die Akademie eben auch nicht ein zweites Mal, sondern es zielt im Prinzip auf eine sehr praxis- oder sehr anwendungsbezogene Art und Weise darauf ab, Menschen, die aus eher technisch orientierten Berufsbildern wie beispielsweise der angewandten Informatik oder Creative Robotics oder aus Ingenieurwissenschaften verbinden mit Leuten, die aus künstlerischen Studiengängen kommen. Das können ChoreografInnen sein, das können genauso natürlich auch Menschen aus dem Bereich Schauspiel, Regie, Dramaturgie sein, und eigentlich dafür zu sorgen, wie man eine gemeinsame Sprache für einen Gegenstand finden, entwickeln und auch trainieren kann, an dem man gemeinsam forscht und gemeinsam arbeiten kann. Das Ziel ist letztendlich eine vertiefte Ausbildung, praktisch orientierte Ausbildung, um letztendlich Menschen, die genau an der Schnittstelle von Kunst und Technologie für die darstellenden Künste oder im weitesten Sinne für Erzählformen in Räumen erarbeiten können und anbieten können und Räumen anbieten können, die im weitesten Sinne entweder analog, hybrid oder komplett digital sind. Mhm. Und das wird ein Studiengang sein mit AbsolventInnen, die in gewisser Weise auch befähigt werden, Erzählungen zu stiften, finden für ein sich wandelndes Theater. Mhm. Vielleicht kann man ganz pathetisch sagen, der Zukunft, ja.
Ja, genau, das umfasst ja quasi auch nochmal den Gedanken der Akademie auch, ne? Also ist ja sehr ähnlich, was das Ziel ist, sage ich mal. Hast du, dass man sich vielleicht ein bisschen was vorstellen kann als Zuhörender, konkrete Themen, zum Beispiel ein, zwei Beispiele für Fächer, die es dann an der Fachhochschule geben wird, oder was genau jetzt hier zum Beispiel praktisch beigebracht wird in den Räumen?
Mhm. Es gibt verschiedene Module, insgesamt 8 Module, die sowohl einen theoretischen oder einen stärkeren theoretischen Anteil haben und auch natürlich einen Praxis- oder praktisch einen Quantenteil. Du hattest das vorhin ja und eingangs schon gesagt, die theoretischen Teile sind eher an der Fachhochschule. Es gibt 2 Module, die auf die Geschichte in gewisser Weise der Verbindung zwischen Architektur, Kunst, / darstellende Kunst und im weitesten Sinne Gesellschaft eigentlich abzielen. Das heißt eigentlich, es zielt im Verständnis darauf ab, die Wechselwirkung zwischen technischen Entwicklungen oder architektonischen Entwicklungen zu begreifen vor dem Hintergrund dessen, was gesellschaftlich passiert, und die Auswirkungen auf die Kunst sozusagen zugleich mit zu reflektieren. Ein Beispiel. Wenn wir zurückschauen, die ersten Geschichten, die wir uns erzählen, finden an einem Lagerfeuer statt und es gibt noch keinen überdachten Raum dafür. Und man erzählt irgendwie aus eher eine mündliche, orale Tradition, was gerade in der Welt so los ist. Meistens ist die Welt in dieser Zeit noch nicht sehr groß und irgendwann beginnt man aber daraus eine künstlerische Form zu machen. Man beginnt in ein Amphitheater zu entwickeln, dieses Amphitheater auch irgendwann mit einem Dach zu versehen und irgendwann auch zu denken, in diesen überdachten Räumen ist es ganz schön dunkel, wir brauchen Kerzenlicht. Irgendwann erfindet man aber eben auch elektronisches Licht, elektronischen Sound sozusagen. Das Licht ist sehr interessant. Die Elektrizität, als sie die Bühnen erobert, hat folgenden Effekt. Das meine ich mit der Wechselwirkung aus Kunst und Architektur. In dem Moment, wenn ich künstlerisches Licht auf die Bühne bringe, sehe ich alles sehr, sehr viel heller. Aber ich sehe auch alles das, was hässlich ist. Das heißt sozusagen, in dem Moment, wenn das Licht elektrisch wird auf den Bühnen, muss ich auf andere Dinge Acht geben. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie hell darf es sein, wie hell muss es sein, welche Farben hat das Licht, aber was hat das unter Umständen auch für Konsequenzen für das Kostümbild, für die Maske? natürlich auch für den gesamten Aufbau der Dekoration.
Mhm.
Das heißt also, eine technische Erfindung löst immer wiederum künstlerische Prozesse aus.
Ja.
Genauso wie sozusagen auch die Architektur eines Theaterbaus natürlich eine Rückwirkung hat auf die Kunst. Und so ist es im Digitalen ganz genauso.
Mhm.
Wenn wir über die digitalen Räume oder über hybride Räume nachdenken, so sind die Räume oder ist das Theater, was darin passiert, beeinflusst durch die technischen Möglichkeiten. Aber es gibt immer eine Wechselwirkung, denn
okay.
Ich muss ja dramaturgisch denken und mir überlegen, warum benutze ich für eine bestimmte Idee, die ich gerne auf der Bühne erzählen möchte, warum benutze ich denn welche Technologie oder welches technische Setup, um meine Erzählung letztendlich auch mit dem Publikum zu verbinden.
Mhm.
Das sind zwei Dinge, die eher theoretisch aufgehängt sind, weiter Exkurs. Also eher auf der einen Seite die Theater- und Architekturgeschichte und dann natürlich der zweite theoretische Block bezieht sich auf die Erzählformen, Darstellungskunstformen des 20. Jahrhunderts. Also sehr stark auch die Verbindung sozusagen mit angrenzenden Medienwissenschaften beziehungsweise den installativen und den visuellen, den virtuellen Künsten. Das sind zwei sehr theoretische Teile und wenn man auf den praktisch angewandten Teil guckt, dann kann man beispielsweise, wenn man über Sensortechnologien nachdenkt oder über das Motion Capturing, was auch sozusagen mit gelehrt wird, dann lernen die Menschen, die hier arbeiten, wie sie Körper, die sich in einem Raum und in der Zeit bewegen, wie diese Bewegungen abgenommen werden können durch Tracking-Systeme, egal ob das optische oder lasergestützte Tracking-Systeme sind. Ich kann aber genauso darüber nachdenken, wie die Bewegung von Objekten im Raum getrackt werden kann.
Mhm.
Und wie diese getrackten Objekte sozusagen auch wiederum verwandelt werden können in virtuelle Figuren.
Mhm.
Wie diese Figuren ein neues Kleid bekommen, sozusagen als ein gestalteter Avatar in einem hybriden Raum wiederum, das die Theater und die erzählerischen Welt bevölkern können. Das sind Dinge, die im Zusammenspiel im besten Falle eben ja ein Theater der Zukunft ermöglichen können und sollen.
Und werden dann hier vor Ort die jetzigen Mitarbeitenden der Akademie mit den Studierenden dann arbeiten? Weil jetzt bei Motion Capturing musste ich jetzt an die Folge mit Mario denken, die ich hier aufgenommen habe. Kann man natürlich gerne nochmal reinhören, wenn man sich dafür interessiert. Also da hat er wirklich auch viele Beispiele genannt und das sehr gut erklärt. Genau, also wird er dann zum Beispiel in dem Bereich mit den Studierenden arbeiten?
Unterschiedlich. Die Menschen, die lehren werden, kommen zum einen aus der FH. Das sind Menschen, die aus den Informatikwissenschaften kommen. Professor Dr. Sabine Sachwey beispielsweise, langjähriges Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung, ist mit dabei. Das ist sozusagen der Fachbereich der Informatik, aber es gibt natürlich auch den Fachbereich Design. Menschen aus der Szenografie, aber auch aus dem Bereich des Serious Games zum Beispiel, sind Menschen, die eher aus der universitären respektive Fachhochschulseite Lehre mit einbringen. Bei uns wird es immer wieder auch Menschen geben, die aus unserem Bereich kommen, also aus der Akademie kommen, die dann dafür freigestellt werden, um
okay.
beispielsweise ein Seminar mit den Studierenden anbieten zu können. Wir sprechen gerade zum Beispiel mit unserem Robotik-Experten, der natürlich prädestiniert ist dafür über sein erstes Semester, was jetzt im April beginnen wird. Genau.
Im April jetzt. Ja gut, ist für euch dann auch eine Umstellung hier vor Ort, ne? Wenn dann plötzlich nicht mehr die Fellows ein- und ausgehen. Die konnten ja Tag ein, Tag aus einfach hier die Ressourcen nutzen, sondern wenn immer fest dann dieser Studiengang hier plötzlich aufschlägt, sag ich mal.
Aber das ist auch das Tolle an der Institution oder hier arbeiten zu dürfen. Und ich merke das jedes Mal, wenn wir über das, was wir hier tun, mit Menschen von außerhalb sprechen, die sagen, das ist schon eine beeindruckende Sache. Ich sage ja. Und das ist deswegen so, weil es eine Institution ist, die sich in einer permanenten Transformation befindet. Zwar kommen Projekte immer wieder an einen Abschluss und ein neues Projekt beginnt, aber manche Einschnitte sind so vehement, wie beispielsweise das Ende der Fellowships, dass sich unsere komplette Ausrichtung der künstlerischen Forschung, der Entwicklung ein Stück weit ändert. Der Studiengang wird einen vehementen Einschnitt natürlich geben, weil auf einmal stetig immer für 3 bis 4 Monate junge Menschen hier durchlaufen werden, die sagen, wie geht denn das jetzt ganz genau? Ich habe das nicht verstanden.
Mhm.
Stehen dann in deinem Büro und du sagst, okay, du, ich kann es dir auch nicht sagen, ich bin Dramaturg, ich kann nicht coden. Ich frage mal gerade im Büro über mir und kann dir vielleicht weiterhelfen. Grundsätzlich wird es natürlich so sein, dass wir hier eins unserer Labs für die Studis bereithalten werden, das dann sozusagen durchgehend auch besetzt wird. Okay. Die werden einen Schlüssel bekommen und das, was die Akademie als öffentlich geförderte Institution ja ausmacht, können dann hier auch aus- und eingehen, um sozusagen mit den Dingen, die wir hier vorhalten, eben auch zu forschen. Das ist ein Grundprinzip der Einrichtung, großes Maß an Vertrauen, dass alle Menschen, die hier forschend arbeiten, eben nicht nur hier mit einem festen Vertrag, sondern als Gäste zu uns kommen, dass die diese Ressourcen, Hardware, Software und die Kompetenz, das Wissen dieser Einrichtung eben auch nutzen können. Das bezieht sich nicht nur auf das Theater Dortmund und auch nicht nur auf NRW, sondern im Prinzip auf die Menschen aus dem In- und Ausland, die gerne mit uns arbeiten wollen und die wir auch gut dafür finden.
Wie viele Semester hat der Studiengang?
4, aber eigentlich 3. Es gibt ein Angleichssemester, in denen sozusagen die wechselseitig die Sprache angeglichen werden soll. Hört sich jetzt so interventionistisch an, meine ich gar nicht so, sondern es ist viel stärker eigentlich die Einladung, sich mit dem jeweilig anderen Bereich oder Sprache ansetzen, vertraut zu machen, die man bis dahin noch nicht kennt. Also Künstler lernen eher technisches Vokabular, beispielsweise. Das ist der eine Teil. Und dann ist das Vermitteln der Dinge, die wir lernen werden, auf 3 Semester konzipiert, inklusive einer Masterarbeit, die dann im Kollektiv auch nicht geschrieben, sondern praktisch umgesetzt wird, genau.
Das ist dann so eine Art Abschlussprojekt von allen gemeinsam, richtig? Ja, genau. Was kann das dann so ungefähr sein, dass man sich da was vorstellen kann?
Ach, das ist, wird sehr unterschiedlich sein. Wird letztendlich, und auch das ist, merken wir jetzt auch gerade bei den italienischen Studierenden, die du unten im Foyer gerade schon gesehen hast, es ist letztendlich immer das, was eine Gruppe auch gerne erzählen möchte. Ja. Da kann es durchaus ein Projekt sein, was sich im Stadtraum entwickelt mit augmentierter Realität, Tablets, was auch immer. Es kann aber auch ein Projekt sein, was in-house passiert, weil es ein internationaler Studiengang ist. Vielleicht gibt es auch ein Theater Format, was sich zwischen 2 Städten entwickelt, über einen hybriden Raum, über Path-Through-Brillen oder so. Also es sind wirklich sehr unterschiedliche Dinge. Wir können erstmal nur sagen, das gibt es, schaut, was euch interessiert und ihr müsst letztendlich aus eurem Interesse heraus und aus eurer Fragestellung an die Gegenwart, an uns Menschen in dieser Gegenwart auch etwas finden, was es wert wäre zu erzählen. Denn erst kommt die Idee und dann die Umsetzung.
Ja, ja. Im besten Fall, ja. Und wie groß wird der Studiengang sein? Also wie viele Studierende haben am Ende das Abschlussprojekt und laufen dann hier demnächst durch die Flure?
Wir rechnen, also konzipiert ist ja einzügig, also eine Gruppe von Studierenden bis 15 nehmen wir auf. Wir rechnen jetzt im ersten Jahr mit ein paar weniger Studierenden. Wir haben wirklich einen wahnsinnigen Run-Through gehabt im Jahr 24, wo wir wirklich dank wirklich tatkräftiger Hilfe, Unterstützung, großartiger Unterstützung durch die FH diesen Studiengang haben ins Ziel bringen können. Aber die Bewerbungszeit ist sehr knapp. Ja. Deswegen rechnen wir erstmal mit 8 Leuten. Aber die Unterstützung kann man wirklich an dieser Stelle nochmal sagen. Ohne Sabine Sachweh, Anne-Kathrin Schulz, die im Fachbereich Design vor 1-2 Jahren eine Professur neu übernommen hat und früher neben mir in der Schauspieldramaturgie gesessen hat. Olli Langbein und auch Tamara Appel plus sozusagen der gesamte Stab aus dem Akkreditierungsbüro, beziehungsweise die uns in dieser Phase der Akkreditierung begleitet haben seitens der FH, haben wirklich einen tollen Job gemacht. Das ist großartig, dass das geklappt hat und wir diese Punktlandung zum letzten November hatten.
Ja, ich habe das ja auch so ein bisschen am Rande mitbekommen, wie du gerade schon meintest, dass das jetzt ein sehr langwieriger Prozess war, auch mit der Akkreditierung. Und die Idee ist ja schon sehr, also sehr früh entstanden, sogar vor Gründung der Akademie, glaube ich. Und du warst ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass der Studiengang jetzt realisiert wird und die Idee umgesetzt wird. Was waren denn so die Herausforderungen, quasi jetzt von der Idee bis jetzt, kurz vor der ersten Runde, kurz vor dem Start?
Dran zu bleiben, wirklich dran zu bleiben und sich auch so über die Durststrecken und dann so Corona ist natürlich ein Stück weit auch, ich sag mal nicht Kontaktverlust, aber wir mussten alle in dieser Zeit neue Arbeitsformen lernen. Dadurch verändern sich Fokussierungen. Deswegen würde ich sagen, die größte Aufgabe war eigentlich das dran zu bleiben, dran zu glauben, dass das passiert und auch trotz der manchmal für uns vom Theater kommend nicht ganz durchschaubaren Wege, die eine Diskussion innerhalb der Fachhochschule nehmen muss, aufgrund der institutionellen Beschaffenheit. Aber trotzdem zu sagen, wir glauben daran, dass das passiert. Und das war, glaube ich, so das größte, ich würde gar nicht sagen Hindernis, sondern die größte Challenge. Und wir, ich weiß noch, wir haben dann zu fünft mit Sabine Sachweh, Olli Langbein, Anne-Kathrin Schulz, Markus Lobbes und ich saßen dann zusammen, haben angestoßen auf diesen Studiengang, haben uns wirklich in die Augen geschaut und dachten, das ist echt unglaublich, dass wir das in dieser Zeit auch durchgebracht haben. Das ist das eine. Und das zweite vielleicht, und das habe ich nie so richtig überrissen, diesen Studiengang so ein Stück weit über den Horizont zu heben und zu sagen, das ist eben nicht nur etwas, was man für den deutschsprachigen Markt tut, sondern der Fokus geht letztendlich, und das ist auch, hat die Arbeit hier in den letzten 5, 6 Jahren innerhalb der Akademie auch gezeigt, die Arbeit geht deutlich über den nationalen Horizont hinaus. Das heißt also auch danach zu schauen, ob es und wie es in anderen Ländern Studiengänge gibt, die sich ähnlichen Fragestellungen widmen. Also an wen kann man sich letztendlich richten, an wen kann man sich anschließen, mit wem kann man auch möglicherweise in den nächsten Jahren kooperieren, um eher ein gutes Angebot für Menschen, die diese Verbindung von Kunst und Technologie interessiert, auch besser zu gestalten.
Das hast du gerade schon gesagt, ihr stellt euch die Frage, an wen richten wir uns? Und du hast auch schon gesagt, dass es für Menschen mit künstlerischem oder technischem Hintergrund ist, dieser Studiengang. Natürlich sollte man auch einen Bachelorabschluss haben, gehe ich von aus, wenn man hier den Masterstudiengang macht. Findest du, es ist sinnvoll, diesen technischen Hintergrund zumindest zum gewissen Teil zu haben? Also sollte man da schon Kenntnisse haben?
Nein, braucht man nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist Neugier. Okay. Neugier und ein Interesse, sich auf eine Reise zu begeben. Das ist das Entscheidende. Also wenn man sich nicht mit Menschen auseinandersetzen möchte, die etwas anderes können als man selber, wenn man selber keine Angst davor hat, Dinge auf einem anderen Lösungsweg zunächst erstmal zu denken, sich darauf einzulassen und vielleicht auch die eigene Position in Frage zu stellen, sowohl von der Art und Weise, wie man es macht, aber auch vom Ausdruck her, das reicht, glaube ich, komplett. Also das ist so, Neugier ist ein großer Faktor, glaube ich, dafür. Bereitschaft, sich auch selber nicht so ernst zu nehmen, glaube ich, ja, sondern zu gucken, was bringt denn der oder die andere mit.
Ja.
Und vor allen Dingen eben auch, das finde ich ja in dem Moment, wenn man damit auf einer internationalen Ebene in Berührung kommt, auch davon zu lernen, was andere Menschen von Theater oder über Theater denken, was andere Menschen an erzählenswerten Dingen denn auch mitbringen. Denn das stelle ich auch immer wieder fest, dass in dem Moment, wenn man den Kontext dessen, was man selber als Theater gelernt hat, verlässt und sich auf andere Erzählweisen einlässt, erlebt man meistens eigentlich die berührendsten Sachen in so einem, ja, in so einem Kontext. Also, ja. Also Dinge, die mich dann auch so nachhaltig nochmal so erschüttern oder auch bewegt haben. Habe zum Beispiel gesehen von einer Technologin, die aus Mexiko kommt, über die Femizide in Mexiko gearbeitet hat. Und habe zunächst gedacht, das hat halt gar nichts mit Theater zu tun. Das ist sozusagen eine Art Soundinstallation, Audiospur. Man muss das Video dazu sehen und auch sehen, wie Menschen, die das mitbekommen, ihnen wirklich das Gesicht entgleitet, wenn sie Dinge bezeugen, die an anderer Stelle auf dem Planeten passieren. Deswegen, ja, ich glaube, die Neugier auch auf andere Erzählweisen,
ja,
andere Kulturkontexte.
Und sich auch nicht abschrecken lassen, vielleicht von Begriffen wie Robotik oder Coding oder sondern nee, offen zu sein. Genau.
Ja, das ist, auch das ist ja eine elementare, wenn ich das noch sagen darf, elementare und wichtige Frage, weil wir alle erleben die große Diskussion über künstliche Intelligenz einerseits, aber natürlich auch über Mensch-Maschine-Interaktion. Das wird das Riesenthema sein, wenn man sich die Debatten über unsere alternde Gesellschaft verfolgt und nach Japan guckt und überlegt, was bedeutet, möchte ich von einem Roboter gepflegt werden, ja oder nein, dann muss ich mir auch die Frage letztendlich ernst nehmen, wie denn Mensch und Maschine in den nächsten 10, 15 Jahren zusammengehen kann. Und das in einer Form, so dass wir Menschen das auch akzeptieren können und wollen. Die Kunst ist ja nur ein Raum, in dem ich darüber reflektieren kann. Aber wir sollten ihn nutzen, ja.
Ja. Jetzt nochmal auf Theater bezogen und auch die, ich sag mal, Botschaft, die sowohl die Akademie als auch dieser Studiengang vermitteln möchten, Digitalität ins Theater oder in die Kulturräume zu bringen und sich immer wieder die Frage zu stellen, wann ist das sinnvoll und warum? Was würdest du sagen, wann sind digitale Lösungen sinnvoll?
Wann sind sie sinnvoll? Eigentlich, wenn sie sinnvoll sind. Was ergibt Sinn? Ich glaube, warum ich so zögere, ist, ob diese Frage sich nur für einen Menschen beantworten lässt oder eher für einen Kollektiv. Weil es gibt aus meiner Perspektive Dinge, die wir als Gesellschaft zwingend reflektieren müssen. KI ist so ein großes Thema, mhm. eben aber auch Mensch-Maschine-Interaktion. Und es gibt dann aber auch wiederum Dinge, die sind so privat, die Liebe, der Tod. Das muss ich nicht als Kollektiv sozusagen beantwortet wissen, sondern das kann eine sehr private Erfahrung sein. Und wenn ich im künstlerischen Erleben über ein digitales Tool mit dem Verschwinden eines Menschen konfrontiert werde, der mich sehr, sehr stark berührt, dann liegt in dieser Berührung für mich erstmal vielleicht eine tröstende Antwort. Mhm. So. Darin läge für mich zunächst mal Sinn. Der ist dann halt individuell definiert. Ja. Und das andere wäre viel stärker in einem als ein ästhetisches Erlebnis in gewisser Weise. Und das andere, was eher auf den Kollektiv abzielt, hat vielleicht viel stärker mit der Funktion des Theaters zu tun. Ja. Und den Sinn dort würde ich darin sehen, wenn ein Kollektiv vielleicht zu neuen Antworten findet oder wir in der Kunst zu neuen Antworten für Fragestellungen kommen, die uns als größere Gruppe oder als Nation oder als Kulturgemeinschaft oder als Menschheit im weitesten Sinne eben auch betreffen.
Total spannende Antwort. Ich würde noch mal kurz zurück zum Studiengang kommen. Jetzt muss man ein bisschen auf die Zeit gucken hier gerade. Noch mal ganz kurz ein paar Fakten zum Studiengang. Der startet immer zum Sommersemester. Ich habe online gelesen, da steht von wegen, wer kann sich bewerben, zulassungsfrei mit Eignungsfeststellung. Mhm. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen?
Man bewirbt sich, man wird eingeladen zu einer Prüfung, dann stellt man fest sozusagen, es gibt ein Gespräch, finden jetzt auch bald statt, die ersten Gespräche.
Spannend.
Ja, genau. Und wird dann sehen, ob sozusagen die Menschen, die sich bewerben, im weitesten Sinne, das müssen wir glücklicherweise von der Akademie nicht machen, sondern wir sind ein beratendes Mitglied. Mit zwei Menschen von der Akademie werden wir mit drin sitzen, aber das machen die Eignungen neben sozusagen die Profis von der Fachhochschule ab aus dem Fachbereich Design und Informatik. Und ja, ich bin auch gespannt. Ich darf ja noch was Neues lernen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe noch keinen Leitfaden dafür. Kommt alles.
Ja, es ist so spannend, dass es zum ersten Mal stattfindet und genau, man keine Vergleichswerte hat, dass es jetzt einfach so losgeht. Das ist schon ziemlich cool. Und was würdest du sagen, kann man mit dem Abschluss nach dem Studiengang machen, so beruflich?
Nach der Pandemie haben sich an verschiedenen Theatern eben auch wirklich Sparten gegründet im Digitalen. Das sind natürlich Felder, ganz naheliegende Felder, an denen man arbeiten kann, aber es sind immer die Schnittstellenfunktionen oder Schnittstellenpositionen innerhalb von künstlerischen Betrieben, Festivals, Theatern, Stadttheatern, aber auch freien Gruppen, freien KünstlerInnengruppen einerseits, aber eben auch Institutionen, die im weitesten Sinne eigentlich mit Narrativen zu tun haben, die ja mit Erzählungen zu tun haben, die digitale Tools benutzen. Das kann durchaus auch ein Museum zum Beispiel sein. Mhm. Oder es kann in den Bereich der installativen Künste durchaus hineingehen. Das kann aber auch zum Beispiel irgendwie sein, merken wir, wenn man auf den Bereich des Serious Games oder Game Design schaut, die Narrationen in der Game-Branche sind letztendlich nicht so richtig ausgefeilt. So. Und da wird schon extrem viel Geld investiert, aber ich glaube, man kann sozusagen, was die Narrative auch im Bereich des Gaming anbelangt, durchaus noch vieles verbessern. Das ist der eine Punkt. Dann merkt man aber auch, gerade wenn man auf das internationale Ausland schaut, dass die allermeisten Fragen, die uns beispielsweise aus dem asiatischen Kontext erreichen, gehen auf den Bereich der Dramaturgie. Nicht so sehr auf die Frage der technischen Dinge, sondern eigentlich wirklich, wie erzählt ihr denn? Mhm. Wie geht das denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich erzählen? Deswegen, ich glaube, es gibt ein relativ breites Feld hier im europäischen Kontext, aber eben auch weit darüber hinaus.
Also du glaubst auch, dass die Studierenden, nachdem sie hier die ganzen Fähigkeiten erlernt oder verbessert haben, auch was in der Theaterlandschaft verändern können?
Definitiv.
Ihr habt ja jetzt noch keinen Studiengang miterlebt. Das passiert alles zum ersten Mal, haben wir jetzt ja schon mehrmals gesagt. Was ist so dein Gefühl oder was ist vielleicht sogar geplant? Wird es für die einzelnen Studierenden dann irgendwann eine Spezialisierung geben innerhalb des Studiengangs, dass jemand sagt, ich interessiere mich eher für Robotik oder mir liegt jetzt KI besonders, dass man sich da spezialisiert oder sind quasi alle immer in der gleichen Gruppe und bekommen so die gleichen Skills? Mhm.
Das, ich glaube, es ist das erste Modul ist mit am breitesten angelegt, ist auch ein sehr umfangreiches im ersten Semester, jetzt direkt im Sommersemester, hat fünf technische Schwerpunkte sozusagen auch immer mit dem Hintergrund, was kann das jeweilige Tool sozusagen oder die jeweilige Technologie im weitesten Sinne auch für die Narration bedeuten, für das Erzählen bedeuten. Alle müssen da durch diese fünf Bereiche und man wird natürlich sehr, sehr schnell merken, ob mich das eine oder das andere mehr interessiert, wenn ich das nicht sowieso schon in irgendeiner Form über mein vorheriges Bachelorstudium oder auch anderes Masterstudium schon einmal vorher entwickelt habe. Und auf der Grundlage dieser Entscheidung oder dieses Interesses werden sich auch automatisch Gruppen finden innerhalb des Studiengangs. Idealerweise machen alle etwas zusammen, aber es wird natürlich jemanden geben, der das eine besser kann als die andere. So. Und da aber dann das auch klug zu begleiten und zu überlegen, müssen wir die Gruppe teilen, gehen sie ab einem bestimmten Semester dann auch getrennte Wege für bestimmte Stegreifprojekte oder für erste szenische Arbeiten oder arbeiten sie trotzdem zusammen, das wird man entscheiden.
Das ist alles noch offen. Ja. Okay, spannend auf jeden Fall. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, ist die Bewerbungsfrist ja jetzt schon vorbei. Genau, die nächste Bewerbungsfrist für das Sommersemester 2026, die beginnt wieder im Dezember, genau immer Ende des Jahres. Alle Zuhörenden, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr euch irgendwie angesprochen fühlt, könnt ihr ja mal auf unserer Website schauen, beziehungsweise auf der Seite dann der Akademie, da stehen alle wichtigen Infos, oder auch auf der Webseite der Fachhochschule Dortmund, da könnt ihr euch informieren und nochmal alles zum Studiengang durchlesen. Aber für alle, die jetzt den Bewerbungszeitpunkt verpasst haben. Ihr habt ja auch noch andere Weiterbildungsprogramme hier in der Akademie, richtig?
Richtig, dazu gleich mehr.
Ja.
Ich meine, es ist nicht Dezember. Dezember war 24 der Kürze geschuldet ist und dem durchgepeitschten Akkreditierungsprozess. Das wird für den zweiten Jahrgang wird es mehr Zeit sein,
weil man umso besser.
Auch aus dem internationalen Ausland braucht man mehr Zeit, auch gerade um sich sozusagen auszurichten, Visa-Geschichten, tralala und so weiter. Das wird früher beginnen. Wir eignen auch über das ganze Jahr. Das ist zumindest das, was ich von Kollegen der FH gehört habe. Das heißt, es gibt mehrfach im Jahr Eignungsprüfung, wenn man so will. Und dementsprechend muss auch die Bewerbungsfrist schon wieder früher beginnen. Also wer sich interessiert, nachschauen, Fachbereich Design, Master for Theater and Digitality. Genau.
Genau, und dann gerne bewerben.
Genau. Was es sonst noch an Weiterbildungsangeboten gibt, bezieht sich im weitesten Sinne einerseits auf die Technologie, mit denen wir immer wieder gerne arbeiten. Das setzen wir mit verschiedenen Institutionen einerseits um. Wir konzentrieren uns momentan, weil die Weiterbildungsangebote in diesen Bereichen auch sehr vielfältig geworden sind in den letzten Jahren, zunehmend auf Dinge, die viel stärker mit dem transformatorischen Prozess in gewisser Weise von Institutionen an sich zu tun haben. Das heißt, wir schauen vor allen Dingen eigentlich auf die Theaterleitung, ob und wie sie sich denn fürs Digitale interessieren, da sie sehr häufig mit der Frage kommen, was bedeutet das denn in puncto Budget, in puncto auf Planung, in puncto auf Personal und so weiter und so weiter. Und dafür sozusagen ein tieferes Verständnis zu entwickeln, gibt es immer wieder Workshops, die wir dann ja meistens mit neuen Intendanzen machen, denn die so ein Stück weit auch die Scheu davor verlieren, sich im Digitalen zu erproben oder
Okay, das heißt, richtet sich eher an Intendanzen im Moment noch?
Im Moment ja. Wir haben vor allen Dingen eigentlich Intendanzen. Wir haben immer wieder auch welche mit Künstlerinnen und Künstlern oder jetzt eben mit den italienischen Studierenden. Auch das ist im weitesten Sinne ein Workshop. Wir gucken immer, passt es sozusagen gut gerade in unser Portfolio, passt es auch in 25 in unseren Zeit- und Raumplan mit hinein.
Das ist ja auch immer so eine Sache.
Ja.
Genau. Ja. Okay, ihr könnt ja einfach mal sonst auf der Seite der Akademie immer mal wieder schauen. Ne? Da bleibt ihr auf dem Laufenden.
So ist es, genau.
Jetzt sind wir schon etwas fortgeschritten in der Zeit. Deswegen würde ich einmal in unsere Rubriken starten, die ich immer am Ende von jeder Folge einmal mit meinem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin durchgehe. Wenn du privat ins Theater gehst, was ja vielleicht ab und zu noch vorkommt, hast du da einen Moment, wo du sagen kannst, der ist immer mein Lieblingsmoment, so allgemein bei Theaterbesuchen?
Das, was ich besonders mag, ist die kollektive Entscheidung eines Publikums, leise zu werden, sich einzustimmen auf das, was sie erwartet. Es gibt so ein Flirren meistens, man sitzt im Saal und alles spricht noch, schnattert und der Alltag geht aber schon so ein bisschen. Dann irgendwann wird das Licht dimmt allmählich langsam runter und diese Spannung, die dann einsetzt, mag ich sehr. Genauso wie die strukturell gesprochen, weil du danach gefragt hast, auf das Moment sozusagen nach dem letzten verklungenen Akkord oder Satz oder getanzten Schritt bis hin zum Applaus. Manchmal bin ich froh, schnell rausgehen zu können, weil der Abend grauenhaft war, aber manchmal, wenn er eben toll war, auch diesen Moment auszukosten, bis wenn man sagt, okay, und jetzt klatschen wir los und feiern die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne.
Ja, Kann ich sehr gut nachvollziehen, habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, dass das vor der Vorstellung auch mein Lieblingsmoment ist, wenn dieses Raunen im Saal langsam verklingt und dann diese allgemeine Anspannung, genau, so dieses gleich geht's los, das ist irgendwie so ein ganz besonderer Moment, den man auch nur hat, ja, wenn man sich gemeinsam live Theater anschaut eigentlich, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, deswegen. Zum Schluss dieser Folge habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Nochmals aus deiner Zeit am Schauspiel. Lieber Premiere oder Derniere?
Premiere.
Warum?
Weil sich danach noch alles verändern kann.
Warst du da auch immer dann so sehr aufgeregt vor Premieren und so mit Premierengeschenken und dieser allgemeinen Aufregung im Theater? Hast du da so mitgemacht?
Zunehmend weniger, nee. Ja. Zunehmend weniger, ja. Irgendwann wird es dann sehr professionell.
Okay.
So Deformation professionell. Habe ich keinen guten, nee, ich habe das auch irgendwann, habe ich gemerkt, mit Premierengeschenken, ich schaffe das einfach nicht mehr. Das ist so, buff.
Ja, verstehe ich, okay. Lieber Sommer oder Winter?
Sommer.
Mhm. Lieber erstmal Theater, KI-generiertes Theater oder Selbstschreiben?
Das ist schwierig zu sagen, weil für mich gibt es grundsätzlich, wenn ich über Digitales und Theater nachdenke, kein Entweder-Oder.
Mhm.
Aber meistens sind selbstgeschriebene Stücke schlecht. Nein, stimmt nicht. Aber intellektuell interessiert mich eine KI-getriebene Textproduktion mehr und damit Theater. Interessiert mich gerade einfach mehr, was damit möglich ist.
Okay, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, generell Texte, jetzt nicht auf Theater bezogen, also da auch dann KI generiert.
Selbstgeschriebene Texte.
Mhm. Und bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Beides.
Inwiefern? Kannst morgens und abends gut arbeiten, oder?
Nee, der Tag ist meistens zu kurz und deswegen freue ich mich darüber, wenn der Tag lang sein darf und ich trotzdem gut schlafen kann. Ich mag beide Zeiten gerne,
okay.
Früh aufzustehen und trotzdem auch den Abend ausklingen zu lassen.
Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit, Michael, auch für diese sehr tiefgehenden und auch weitgehenden Inhalte, die wir jetzt hier besprochen haben. Danke für das schöne Gespräch.
Ja, danke dir.
Ich weiß auch, dass du sehr viel unterwegs bist, deswegen danke für die Zeit und ja, ich wünsche euch natürlich alles Gute für den Studiengang, für den ersten Jahrgang.
Ja, danke, genau. Ich gehe jetzt mal zu den Goldonis im Schnee.
Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, was ich so mitbekommen werde, wenn die ersten Studierenden dann begonnen haben. Genau, ihr wisst, wo ihr alle Infos findet, falls ihr Interesse habt. Ich glaube, das wird eine total spannende Sache. Ihr könnt da bestimmt auch als Studierender ein bisschen mitgestalten. Also ich glaube, das ist schon eine große Chance. Also schaut auch nochmal, ob ihr euch da informieren möchtet. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr dem Theater Dortmund und auch der Akademie für Theater und Digitalität auf den Social Media Kanälen folgt und natürlich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder reinhört. Bis dann!